dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
In dem Segment Gottheit der Sendung reden wir heute über die Gottheiten der Sendung, nämlich über Elohim, und zwar die Gottheiten der Raelianer. Und mit uns diskutieren Ramona, Jörn und Matthias über die Sinnhaftigkeit davon.
Hallo.
Hallo.
Nun, Manfred Lurka behauptet fehlerhaft, dass Elohim ein geläufiger Ausdruck für Gott im Alten Testament ist und dass ein Gott da wäre. Das werden wir gleich widersprechen. Er wird im Singular, also im Plural verwendet, Gott oder Götter. Und so werden auch heidnische Götter bezeichnet, ebenso wie der Gott Israels in der Bibel. Okay. Aber das stimmt nicht. Also das sagt Manfred Lurka in seinem. Denn die Definition der Raelianer, über die wir noch reden werden, sind, dass die Elohim, wie der Prophet Rael selbst sie bezeichnet hat, ist eine hochentwickelte außerirdische Zivilisation, die angeblich alle Formen des Lebens auf der Erde, einschließlich der Menschen, durch fortgeschrittene genetische Manipulation erschaffen hat. In Raels Lehre werden die Elohim als friedliebende, technologisch überlegene Wesen dargestellt, die der Menschheit über Jahrtausende hinweg durch verschiedene Propheten, einschließlich Rael selbst, Botschaften ermittelt haben. Diese Botschaften beinhalten unter anderem die Aufforderung zur Errichtung einer Botschaft, also einer Botschaftsgebäude, für die Elohim auf der Erde, um ihre Rückkehr zu ermöglichen. Rael interpretiert biblische Referenzen auf Gott oder Engel als Beschreibung dieser außerirdischen Besucher. Diese Darstellung der Elohim steht im starken Kontrast zu traditionellen religiösen und mythologischen Auffassungen und stellt aber die Grundlage und Glaubenslehre der Raelianer dar. Warum rede ich darüber? Ich rede darüber, weil auf Netflix momentan eine Dokuserie namens Rael gibt, das sind 4x45 Minuten, die in Frankreich produziert worden sind, die die Lebensgeschichte und den Werdegang dieser Raelianer beschreibt, als Dokumentation mit Originalstimmen. Sogar Rael himself wird am Schluss interviewt. Und vor allem hat es mich wie ein Schlag getroffen, weil das war eine schwachsinnige religiöse Bewegung, von der ich noch nie was gehört habe in Deutschland. Und ich dachte, ich hätte jeden Schwachsinn gehört, aber da sieht man wieder, es gibt noch immer noch mehr, als man denkt. Und in dieser Doku wird Raels Aufstieg vom kontroversen Kultführer bis zu seiner Jetztzeit und alles, was er gemacht hat, gemacht. Und einiges hat man so aus dem Hintergrund gehört. Vielleicht noch als Hintergrund, Wikipedia schreibt über Rael, er ist geboren als Claude Maurice Marcel Vorlon, Baujahr 46. Er ist ein französischer Journalist, das ist noch mehr. Er gründete diese Bewegung und das ist eine UFO-Religion, wie wir schon sehen. Und bevor er religiöser Führer wurde, arbeitete Rael als Sportwagenjournalist, Testfahrer für sein Automagazin Autopop. Utopop wahrscheinlich gesprochen. Und nach einer angeblichen Begegnung mit außerirdischem Jahr 73 gründete er diese Bewegung, änderte seinen Namen in Rael und öffentlichte mehrere Bücher darüber. Und seitdem reist er um die Welt und beschreibt von diesen Büchern. Nun, liebe Ketzer, habt ihr schon von Rael gehört? Habt ihr ihn getroffen? Seid ihr ehemalige Raelianer? Was wisst ihr über Rael und die Raelianer?
Gab es da irgendwann mal so einen Massenselbstmord oder sowas, wo sie sich selbst entleibt haben, weil so ein UFO kommen sollte? Oder verwechsel ich das mit anderem Schwachsinn?
Nein, nein, die haben das Gegenteil gemacht.
Also mir fällt nur auf, dass diese irrsinnig intelligente Zivilisation uns irgendwie durch genetische Sachen geschaffen hat, aber irgendwie trotz ihrer hohen Intelligenz nicht in der Lage ist, mit uns vernünftig zu kommunizieren, sondern nur durch diesen altertümlichen Prophetenscheiß.
Nein, 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 das dem möchte ich klar widersprechen. Schließlich haben sie schon mehrfach mit dem Kontakt aufgenommen, also das, und haben dann mit Leuten gesprochen. Und wenn du die israelianische quasi sozusagen, dass die Existenz der Elohim annimmst, dann kommunizieren sie auch mit dir. Also das
ich glaube,
merken die
diese
dann.
Kommunikation erfolgt so, dass es bei ihm klingelt. Da stehen zwei weiß gekleidete Gestalten, die sagen, kommen Sie mal mit, wir nehmen Sie auf unser Raumschiff, ziehen Sie erstmal diese Jacke mit den langen Ärmeln an.
Nein, aber fast, muss ich sagen. Ja, schon eine sehr gute.
Aber Christian, dass es so Science-Fiction-Geschichten gibt, wo Außerirdische auf der Erde was deponieren, was sie dann später wiederholen, also wieder zurückholen, oder was irgendwelchen dort Gestrandeten dienlich ist, um wieder zur Heimat zurückzukehren. Das kenne ich schon von irgendwoher. Ich glaube, da gab es in den 80er Jahre mal einen Spielfilm und auch eine Fortsetzung, wo die irgendwelche so Kapseln im Wasser gespeichert haben. Und dann sind so alte Opas da irgendwie da in diesem Wasser baden gegangen und dann wurden die wieder ganz fit und lebensfroh.
Ich weiß, was du sagst. Ne? Ja, ja.
Das, was, und da gab es also eine ganz, mit Steve Guttenberg oder sowas war das, eine ganz bezaubernde kleine, kleine Science-Fiction-Juwel.
Cocoon hieß dieser Film.
Ja, Cocoon, genau. Und ja, also, da haben die das anscheinend irgendwie geklaut.
Nein.
Also, nein, aber gewisse Motive andersrum sind ähnlich. Und es geht doch in deiner Serie Gottheit der Sendung oft darum, dass so ein bisschen die eine Religion sich bei der anderen bedient hat und es dann wieder zu was Neuem zusammengemanscht hat. Also auch so eine Munch-Sache irgendwie.
Ja, ich denke mal, das ist so ein allgemeines UFO-Zeitraum gab es so, wo alle von UFOs geredet haben und so begeistert waren davon. Aber dabei rede ich jetzt im Segment nach der Erleuchtung. Ich will noch mal kurz den Lebensweg, der ist, Michael ist nämlich, hat einen interessanten Lebensweg gehabt vor der Erleuchtung. Und mit dem sich viele von uns vielleicht auch identifizieren können. Maurice Vrillon wurde in Vichy, Allier in Frankreich geboren. Er wuchs im Haus seiner mütterlichen Großmutter auf, die Atheistin war. Seine Mutter war auch, wie er gesagt, eine überzeugte Atheistin. Er besuchte aber ein katholisches Internat und sorgte dafür einen Skandal, indem er an der Kommunion teilnahm, obwohl er nicht getauft war. Nein. Daraufhin wurden sie von der Schule genommen, seine Eltern, weil es dieser Skandal da war, weil die kann ja nur an der Kommunion teilnehmen, ungetauft, ja, schrecklich. Im Alter von 15 lief er dann von der Internatsschule weg. Ich weiß nicht, das habe ich jetzt aus dem Lebenslauf auf Wikipedia, das ist ein bisschen inkonsistent, und trennte nach Paris. Anscheinend haben sie ihn auf eine andere Internatsschule gesetzt. Er trennte nach Paris und hat als Straßenmusiker angefangen, in Cafés und Kabaretts. Dort wurde entdeckt von Lucien Maurice, ein Direktor eines nationalen Radioprogramms, der nach Talenten sucht, und er kriegte einen Plattenvertrag und wurde ein Teenie-Popstar im Radio. Er nahm einen neuen Namen an, den Namen Claude Zeller, darunter kann man ihn noch auf YouTube finden, wie er Lieder singt, hat 6 Singles veröffentlicht, darunter den kleineren Hit La Mille et la Cannelle, Honig und Zimt, und sparte sein Geld, um ein Rennauto zu kaufen, weil er immer Rennfahrer werden wollte, und wurde dann Rennfahrer. Und nachdem also sein Förderer dann sich das Leben genommen hat, 70, ist er dann umgestiegen zum Sportjournalismus. Und wurde erfolgreich, denn er gründete mit einer, mit Marie-Paul Christini einen eigenen Verlag. Sie zogen nach Clermont-Ferrand und hatten dort das Auto, Sportwagenmagazin Autopop, in dem er seine erste Aufgabe 1971 produziert hat. Außerdem hatte er eine nicht unerfolgreiche Karriere als Rennfahrer. Das heißt, er hat auch verschiedene Trophäen und Rennen gewonnen. Also es sah aus, als ob er eigentlich ein gemachter Mann war. Er hat sich einen Verlag aufgebaut, eine Sportwagenkarriere. Er war als Sänger populär und warum, was ist da los? Was passiert als nächstes? Also es war, als ob man in einem anderen Film ist. Also das ist übrigens etwas, was nicht in Netflix-Doku vorkommt. Also da ist eine Persönlichkeit, die schon sozusagen im Rampenlicht bekannt war. Und dann kommt das und das. Aber Rael als Sänger und Rennfahrer, sagt euch das wenigstens was? Also nicht Rael, sondern Seller oder Revorillon.
Moment, also was davon ist jetzt Netflix Fiktion, also beispielsweise bei Ron Hubbard.
Das ist nicht Fiktion, das ist alles eine Doku. Es ist alles keine Doku, es ist keine Fiktion, das ist alles
Doku.
Wahre Leben.
Nein, ich dachte, das wäre, deswegen habe ich diesen Vergleich gebracht mit diesen Spielfilmen. Jetzt kapiert es erst, das ist eine Doku. Das ist der Grund, warum ich kein Netflix habe. Das ist eine Doku auf Netflix.
Das ist eine Doku auf Netflix.
Das darf nicht wahr sein.
Ja, das ist eine. Es ist keine historische Persönlichkeit, es ist eine Persönlichkeit, der lebt noch. Also der läuft doch hier rum.
Also praktisch wie so eine Art Ron Hubbard, nur anders. Kann man das vergleichen?
Ron Hubbard war kein Rennwagenfahrer und hat nicht gesungen.
Nein. Ja. Nein, aber den gab es wirklich und der hat halt dann so eine Religion gegründet und den hätte man damals interviewen können.
Ja, den haben sie interviewt zur Doku. Also ihr seid fassungslos, was in Frankreich so alles passiert offensichtlich, das habt ihr nicht. Und jetzt, die Doku fängt an, dass man in den 70ern, Ende 60ern lauter UFOs gesehen hat und so weiter. Ja? Und Da ist dieser schon populäre und bekannte Rael, den in der Kultur in Frankreich schon eine gewisse Rolle gespielt hat, weil er dieses Magazin hat und gesungen hat. Und der trat dann, und das haben sie auf Netflix gezeigt, der Originalclip, im französischen Fernsehen auf, und da kannten den alle, ja. Und da hat er gesagt, ja, es ist ja nicht nur so, dass ich ein UFO gesehen habe. Nein, ich war da, und da sind, ist ein UFO gelandet, und da ist jemand rausgekommen und hat mit mir geredet. Ja, über das, was sie, also alle anderen hatten nur so UFO-Begegnungen und welche, die Glück hatten, hatten vielleicht irgendwelche Körperöffnungen, die untersucht worden sind, oder Pech, weiß nicht, je nachdem, je nach Einstellung. Aber er hat in dieser Sendung gesagt, pass auf, ich habe nicht nur ein UFO gesehen, ich habe mich mit einem unterhalten. Und dann hat er im Jahr nach dem Interview, hat er dann ein Buch rausgegeben, Le Livre qui dit la vérité, das Buch, das die Wahrheit sagt, das Buch, das die Wahrheit sagt, auf Französisch. Und der beschreibt in diesem Buch, dass er in einem abgelegenen Gebiet innerhalb eines französischen Vulkankraters, wo man halt so rumläuft, ne? Da kam ein außerirdisches Wesen aus einem sanft aus dem Himmel herabsteigenden Raumschiff und sagte ihm, auf Französisch natürlich, ja, das ist ja Grand Nation, dass es ausschließlich zum Decke gekommen sei, sich mit ihm zu treffen. Und er sagte, dass er die Botschaft erhalten habe, das sei die Mission, den Menschen diese Botschaft, die jetzt folgt, mitzuteilen. Und zwar, wie gesagt, das menschliche Wissenschaft von einem anderen Planeten mit 25.000 Jahren wissenschaftlichen Fortschritts gleich zu uns alles Leben auf der Erde geschaffen haben. Und diese heißen Elohim. Das heißt so viel, so sagt er zumindest, diejenigen, die vom Himmel kamen. Er schrieb, dass 40 Propheten in der Geschichte der Erde von den Elohim gesandt worden sind, also Moses, was weiß ich, Buddha, Mohammed, alles Elohim. Ja, alles eigentlich Elohim. Und die haben den Auftrag gehabt, die Welt über die Ursprünge der Menschheit, der Erwartung der Rückkehr der Außerirdischen zu informieren. Er hatte dann später nochmal einen Kontakt, da haben sie nochmal Details nachgeliefert. Das war 75, da wurde er nochmal kontaktiert. Und da hat er dann auch irgendwann dann den Auftrag bekommen, ein Botschaftsgebäude für die zu bauen, dass sie dann auch wirklich richtig empfangen werden konnten, ne? Und dann musste dann natürlich auch Geld dafür sammeln. Das schreibt er in seinem zweiten Buch, Außerirdischen brachten mich auf ihren Planeten. Da hat er die nämlich besucht. Da ist er nicht nur, kam die runter und sagen, hallo, wie geht's und so weiter. Nee, der hat sie besucht und auf ihrem Planeten hat sich das angeschaut und konnte dann berichten, was da passiert ist. Ja, also, und hat dann noch mehr Lehren bekommen, die er dann alles publiziert hat. Ja, das ist die raelianische Lehre. Das ist doch absolut überzeugend. Was haltet ihr davon?
Also das ist doch relativ ähnlich zu dem, was Erich von Däniken mal verzapft hat. Ja, nur, dass er, glaube ich, nicht behauptet, er wäre auf dem Planeten dann gewesen. Aber dass zum Beispiel vor langer Zeit Außerirdische auf die Erde gekommen sind und die hätten dann die Affen sozusagen zu Menschen gemacht oder irgendwie sowas. Ja? Also das
wollen wir gleich über Däniken reden? Weil ich habe was vorbereitet.
Nee.
Kannst du Gedanken lesen?
Das ist ja natürlich. Also reden wir über Däniken. Erich von Däniken ist bekannt für seine Theorien über außerirdische Einflüsse auf die frühe menschliche Zivilisation. Und diese Thesen hat er in verschiedenen Büchern veröffentlicht. So hat er 1968 das Buch geschrieben, Erinnerung an die Zukunft, in dem Außerirdische die frühe menschliche Zivilisation beeinflusst und möglicherweise als Götter angesehen worden ist. Das war 5 Jahre, bevor Rael doch tatsächlich besucht worden ist. Hat Däniken schon das herausgefunden, muss man wissen. Und tatsächlich, 72 schrieb er dem Buch Außerirdische und Kosmos, dass die Bibel und andere religiöse Texte Hinweise auf außerirdische Besuche enthalten. Und 73 schreibt er im Buch Erscheinung, fortgeschrittliche Technologien und Wissen der alten Kulturen könnten von außerirdischen Besuchern stammen. Das war, bevor Rael besucht worden ist oder also noch seine Bücher schrieb. Und diese Bücher erschienen weltweit auch auf Französisch. Also die waren ihm wohl nicht unbekannt oder zumindest lebt er in einer Kultur, wo andere diese Ideen ihm weitergegeben haben. Also Erich von Däniken hat das nicht kopiert, sondern umgedreht. Er wurde beeinflusst, wahrscheinlich auch von diesen Ideen von Erich von Däniken. Also damit ist diese Frage wohl zeitlichen Dauer hinreichend beantwortet.
Aber die Außerirdischen, also Der Däniken hat es erfahren von den Außerirdischen und die haben dann miteinander und die Außerirdischen sind dann zurückgekommen und haben es dann diesem Franzosen erzählt. So
Nein, Däniken war immer säkular. Also Däniken hat nie gesagt, dass das über, der hat immer gesagt, es sind Außerirdische und das Geschehen auf diesem Planeten lässt sich nur so erklären. Also Däniken hat keine Religion und keine Sekte gegründet, der hat nur Bücher verkauft. Und war eigentlich auch unter den Atheisten relativ beliebt. Ja? Oh, wie kann man Götter erklären? Außerirdische. Klar, ich meine, wir sind ja auch Außerirdische mittlerweile. Wir waren auf dem Mond.
Ja.
Oder? Ich will noch ein paar Punkte sagen, die das israelische, arianische besonders hervorheben von anderen Sekten. Als erstes ist das Symbol der Raelianer zu bemerken. Der Rael ist dann gleich nach seinem, sozusagen seiner Erkenntnis ist aufgetreten mit so einem großen Symbol auf seiner Brust. Und das war ein Hakenkreuz in einem Davidstern. Hier, wenn ihr auf rael.org klickt, dann findet ihr das links oben. Da ist das Hakenkreuz in einem Davidstern.
Tatsächlich.
Das ist das Erste, was einem Kopfschmerzen bereitet an dieser Sekte. Also, das ist... ist ganz typisch für die, weil es geht nämlich denen darum, quasi aufmerksam zu kriegen. Das ist auch etwas, was wir vielleicht woanders sehen. Also genauso wie die Aktion zu sagen, ich habe die getroffen. Ja? Und sind auch hervorgetreten durch ihre offenen Ansichten für Sexualität. Die haben sich getroffen und dann kommen sie drüber geredet und es war alles offen. Die haben öffentliche Aktionen durchgeführt. Diese Treffen waren Sinnlichkeitstreffen, so, wie man sich so Hippies vorstellt, die dann einfach dann quasi untereinander dann quasi dann sich hingeben und freie Liebe machen, schön. Sexuelle Freiheit, Genderfluidität. Und konservative Gruppen konnten natürlich da nichts anfangen. Das war auch die Zeit, wo man eben damit das machen konnte. Das waren die 70er und dann auch die 80er Jahre. Und aber das führte dann eben halt auch zu Sachen. Und dann in den 90ern ist er da ganz abgedriftet und hat dann angefangen, das Thema Klonen für sich zu entdecken. Klonen und genetische Manipulation und hat das Klonprojekt Clone Aid gegründet. In der Netflix-Doku sieht man sehr gut, wie sie sogar ein Labor aufbauen und die haben dann einen raelianischen Labortechniker gefunden, der den ganzen Kram gekauft hat. Und eine Chemikerin ist dann aufgetreten und hat gesagt, sie leitet jetzt dieses Projekt und die Rael-Sekte fängt jetzt an und wird wie das Schaf Dolly, das 96 geklont worden ist, haben die dann gesagt, wir klonen einen Menschen. Das haben die 2000er gemacht und haben dann 2002 auch gesagt, wir haben einen Menschen geklont und zwar eine Frau und die nennen sie mal Eve, die lebt in Israel. Und zu ihrem Schutz können wir nicht keine Identität was geben, aber die haben das dann gesagt, ja, Eve ist jetzt so und so viele Jahre alt und der geht's gut und so weiter. Haben dann quasi so davon geredet, dass sie das tatsächlich gemacht haben und es alles super gelaufen ist und dass das die Zukunft ist. Später hat sich herausgestellt, insbesondere der Labortechniker, der dann quasi von der Sekte abgefallen ist, hat gesagt, dass das alles Schwindel war. Die haben zwar diesen ganzen Kram gebraucht, aber diese Chemikerin hat war eigentlich nur für Fotoaufnahmen in dem Labor und sonst hat da keiner gearbeitet. Das heißt, das Klonen hat nie stattgefunden. Das Ganze war ein Schwindel, der ging durch die Presse. Ich habe das auch in Anfang der 2002 war das, habe ich das gehört, dass da ein Mensch geklont worden ist und die Wissenschaftler waren dann skeptisch, dass sie das überhaupt hingekriegt haben. Aber man konnte das nicht so ganz von der Hand weisen, weil ja es schon mit einem Schaf gelungen ist, wenn die jetzt irgendeine spinnende Sekte. Es war sogar so, dass das Rael selbst dann vor dem Kongress aussagen musste zu dem Thema. Und er wurde angeklagt, weil er jemanden geklont hat, aber er wurde dann quasi, das wurde fallen gelassen, weil es nicht in Florida war oder in den USA, wo die Anklage war, sondern in Israel angeblich. Aber es hat gar nicht stattgefunden. Und deswegen, das haben sie gar nicht hingekriegt. Außerdem hat er irgendwann, das war 97, hat er gesagt, er hätte die Botschaft bekommen, ein Botschaftsgebäude zu holen und hat dann von seinen Mitgliedern 10% für das Botschaftsgebäude verlangt und 1% für sich. Ja, da wurde er dann etwas übergriffig, also finanziell wurde das interessant, muss ja gebaut werden, das Botschaftsgebäude, findet man auch auf der Webseite von rael.org, dieses Gebäude, da sieht man auch, wie das UFO aussah, dass er getroffen hat, mit dem die Elohim so durch die Gegend fliegen. Ja. Nachdem also das immer die Luft immer dünner wurde, hat er sich 2007 dann nach Japan abgesetzt und ist da immer noch fleißig, hat so eine Sekte. Übrigens hat er auch immer so ein Harem um sich, also Frauen, die dann, junge Frauen, die, mit denen er natürlich seine Botschaften teilt, ne? Auch sexuell. Und Problem ist halt, ehemalige Mitglieder der Sekte, der Raelianischen, will ich sagen, das ist eine Sekte. Rael ist ein Betrüger, so wird er auch in der Öffentlichkeit in Frankreich wahrgenommen. Jetzt, ich habe diese Woche einen Franzosen gefragt, ob er Rael kennt. Natürlich kennt er Rael. Oh, das ist ein Betrüger, das ist ein Betrüger. Und auch die ehemaligen Engländer sagen, ja, sie wurden hintergangen, finanziell und sexuell ausgebeutet. Das ist leider die Geschichte der Raelianer. Aber Rael gibt es immer noch und es gibt Nachfolger. In der Netflix-Doku haben wir insbesondere den Papst, sozusagen raelianischen Papst von Afrika, gezeigt, wie er dann quasi schön missioniert in Nigeria oder auch anderswo gibt es immer noch Abspaltungen von dieser Sekte und die sind immer noch aktiv. Und er ist jetzt, wie gesagt, in Okinawa in Japan und hat da seine Gemeinschaft aufgebaut. Nun, Raelianer, wie seht ihr sie? Was ist eure Meinung dazu?
Ja, also bevor man es nicht probiert hat, ne, kann man ja jetzt nicht das einfach so pauschal, vorschnell.
Weil diesen EKD-Ansatz nur mal zum Spaß, so als nützliche Fiktion, das annehmen und gucken, was passiert. Ja. Ich wollte noch anmerken, dass ich war jetzt tatsächlich auf diese Seite gegangen, hier Rael.org. Und ich hatte ja gesagt, das klingt so ein bisschen nach Intelligent Design. Ne? Und das meinen die auch. Denn das Motto, was hier also sehr groß steht, neben diesem David Stern Hakenkreuz, ist also wirklich Raelian Movement Intelligent Design for Atheists. Dann wollen sie hier diese Botschaft bauen. Da kann ich natürlich nur lachen, weil wir in Singapur auch sehr schöne so Gewächshäuser haben, die eigentlich noch schöner aussehen.
Dann wäre noch ein Platz
und
dafür.
Dann gibt es hier Bücher. Das sieht also so aus wie die Bücherliste vom Atheist Media Blog, nur dass die Titel noch kinderhafter, dilettantischer aussehen. Intelligent Design, a message from the designers. Yes to human cloning. Sensual meditation. Geniocracy. Government of the people for the people by the geniuses. Ja, also, und dieses Raumschiff sieht auch tatsächlich aus wie so ein Flying Saucer.
Ja.
Ja, das ist die neue Version, wo sie machen mussten, weil die jüdische Bevölkerung sich darüber beschwert hat, dass dieses Hakenkreuz da drin ist.
Ja, da haben sie das Hakenkreuz ersetzt durch so eine Art Strudel, würde ich sagen. So.
Genau.
Ich bin auch auf der Webseite und da gibt es einen Bereich Veranstaltungen und das ist ja oft so ein guter Gradmesser, um herauszufinden, ist da noch Leben drin oder haben die das mittlerweile aufgegeben oder sind das nur irgendwelche Sachen irgendwo in Japan oder sowas. Und da gibt es ein Diskussionsforum jeden Mittwochabend. Dann gibt es einen International Happiness Day, 20. März. Weiß nicht, ob der dann stattfindet oder ob sie diesen Artikel dann daran geschrieben haben. Ich bin ja gerade in so einer Übersicht. Dann haben sie einen ET Embassy Day. Dann eine Feier der Erschaffung der ersten Menschen auf der Erde, 7. April. Dann einen Paradiesmustag und einen Monat der Aufklärung über die Klitoris.
Ha.
Ne?
Hey, wie geil.
Dann und dazu passend, aber allerdings erst im August, ein Go-Topless-Tag. Also Leute, ich glaube, da werde ich mal...
Dachte ich mir auch. Ja. Ich auch. Das ist lustig.
Übrigens wollten sie die Botschaft zuerst in Israel bauen. Also das war aber dort nicht so euphorisch aufgenommen worden. Nach dem Motto, drei Religionen reichen uns, noch eine vierte, das wird jetzt wirklich zu viel. Das ist die Zukunft. So macht man das. Ich wollte noch mal apropos, mir ist auch eine Assoziation, weil UFO-Weltuntergangssekte wurde ja angesprochen vorhin schon. Mir ging das, ich bin ja im Schwarzwald. Im Schwarzwald war ja Fiat Lux sehr stark. Das kennt ihr vielleicht gar nicht. Da war Uriela.
Urielas Badewasser.
Ja, Uriela hat hier gewirkt. Ja, und ich habe gedacht, Uriela, Rael, das ist doch auch irgendwie ähnlich, verwandt. Uriela klingt wie Rael, aber als weibliche Form. Raela und dann vielleicht noch ein U hinten dran wie Urinal. Das geht dann über die Lippen. Und dann habe ich mir mal gefragt, wie hängen die zeitlich zusammen? Nun, Uriela hat 1980 die Fiat Lux gegründet und hatte auch Kontakt mit göttlichen Wesen. Ist dann in Deutschland, in der Schweiz in den 80ern und 90ern gewachsen. Das ist quasi unser Rael oder der deutsch-schweizerische Rael und tritt als spirituelle Heilerin aus und gewinnt Anhänger, das war in den 90ern. Und dann ab den 2000 gibt es dann mehr Probleme. Es gibt Berichte von ihr über apokalyptische Prophezeiungen. Das war, als die anderen über Genetik und künstliche Gens gesprochen haben. Und dann in 2010er ging es dann berg runter. Die warten einmal, waren die quasi in Verdacht, auf einer spanischen Insel, glaube ich, auf den Berg zu klettern und dort dann vom UFO mitgenommen zu werden. Und alle dachten, oh je, jetzt bringen die sich jetzt alle um. Aber es ist dann doch nicht so gekommen und die ist dann einfach so 2019 gestorben. Seitdem tut sich da auch nicht mehr bei dem Schwarzwaldhaus bei uns da hinten in der Ecke mit den Fiat Lux. Das geht so langsam den Bach runter. Also es ist keine Religion, die offensichtlich da noch eine große Zukunft hat. Aber Rael ist noch da und aktiv und wirkt. Und Auftreten von Rael, das muss man sich die Bilder von Rael anschauen. Also in den 80ern mit einem Space-Kostüm, so mit Schulterwülsten, wie man sie nur aus Futurama kennt, dann hat er oben dann die Haare, also eine Glatze hier und dann Haarbüschel dann hier. Das war ein Auftreten. Mittlerweile in Japan tritt er so mit so einer Bakwan-Mütze auf und hat so diesen Bakwan-Verschwitt. Das ist, hat er. Und am Anfang sah er normal aus, so wie man sich einen rennfahrenden Sportjournalisten, der eine Liederkarriere in Frankreich hatte, sich vorstellt. Außer natürlich bis auf das Hakenkreuz mit dem Davidstern außenrum.
Der sieht aus, als wäre DJ Ötzi aus großer Höhe in einen Mehltopf gefallen. Ne? Alles so in weiß und so einer komischen, so einer Mütze.
Ja, stimmt. Also, ich konnte mir das erst nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht sehr viel über DJ Ötzi. Aber jetzt, wo ich das Bild hier sehe, Johann, du liegst da richtig mit. DJ Ötzi hat ja auch so eine Strickmütze, glaube ich, ne?
Immer.
Und
ja.
Das Foto hier?
Ja, es ist auf alle Fälle, ist der wirklich wichtig? Also es gibt da verschiedene Phasen von ihm, wo er dann sich unterschiedlich dann angezogen hat. Also es gibt nicht nur den mit dem Zopf hinten dran, sondern mit dem an der Seite und am Anfang. Und hat eine richtige Entwicklung durchgemacht und hat auch immer wieder neue Sachen dann aufgegriffen. Es tut mir wirklich weh, dass ich das jetzt erst jetzt diesen Schwachsinn kennengelernt habe, weil ich habe da meine Freude drüber. Und die Frage ist natürlich, die brennend sozusagen in meinem Kopf dann mich beschäftigt ist, wie kann man so einen Schwachsinn glauben? Also wie können denkende, fühlende Menschen nicht sofort sagen, das ist doch von vorne bis hinten erfunden und erlogen und der will doch nur eine Aufmerksamkeit mit allen Methoden in der Öffentlichkeit. Wie kann man sich so einer Gruppe anschließen? Was geht in den Köpfen vor? Wie ist das denkbar? Wir reden jetzt nicht über die Antike. Wir reden aus den 70er und 80er Jahren. Sagan hat da eine Serie über den Kosmos gemacht und so. Wir sind zum Mond geflogen, ne? Und die sind, das sind noch nicht mal Drogen im Spiel. Ja, nur Wein vielleicht, aber was, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe die Menschheit nicht. Ich fühle mich jetzt auch mehr wie ein Außerirdischer. Also,
Christian, ich kann da nur wieder entgegenhalten. Verglichen mit dem Christentum ist das noch plausibel. Ne? Außerirdische, die Menschen designen und mit dem Raumschiff hier vorbeikommen, das ist also absolut realistisch verglichen mit dem Christentum.
Ja.
Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet:
Wenn 1000 Leute einen Monat lang an eine erfundene Geschichte glauben, nennt man es Fake News. Wenn 1 Milliarde Leute 1000 Jahre lang daran glauben, nennt man das Religion.
Yuval Noah Harari, geboren 1976 in Kiryat Atta, ist ein israelischer Historiker und Schriftsteller, bekannt für die populären Bücher, zum Beispiel Monographie, eine kurze Geschichte der Menschheit oder Homo Deus, eine Geschichte von morgen. Und das war die 142. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele 100 weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube, auf Facebook und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Ramona und Iska. Ich bedanke mich bei den männlichen Kollegen Matthias und Christian. Ich bedanke mich bei den Zuschauern, bedanke mich bei mir selbst. Und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss!
Tschüss! Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben.